Auf der Reise Schritt für Schritt mit dem Kompass in der Hand. Ja, wir kommen mit. Es ist Zeit, sich selbst zu sehen.
Also ich bin ursprünglich aus Sri Lanka. Ich wurde in die Schweiz adoptiert. Das war da auch mal Thema in der Schweizer Medien oder mit UN, was da schiefgelaufen ist. So quasi à la Babyhandel, was da geschehen ist. Ich bin dann in der Schweiz in einem kleinen Dorf gelandet, also wirklich Minidorf. Mein Adoptivvater ist auch so typisch Schweizer, Schweizer Bauer. Ich bin auch ins Trachtentanzen als Kind in die Schweiz.
Heute. Schatten umarmen, Wahrheit leben. Eine Einladung zur radikalen Ehrlichkeit mit Angela Vasanti.
Herzlich willkommen, Angela Vasanti, zum Podcast Integrität ist meine Superpower. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Wir haben uns kennengelernt anlässlich meines letzten Kongresses. Hast du dich bei mir gemeldet und wir hatten schon sehr gute Gespräche. Du bist intuitive Therapeutin und Prozessbegleiterin und stell dich doch bitte den Teilnehmern, den Zuschauerinnen mal vor, was du so machst.
Ja, mein Name ist Angela Vasanti, wie bereits schon gesagt. Ich liebe es, Menschen zu begleiten in ihren Prozessen. Also das heißt, wir schauen uns Themen an, was ist halt wirklich da. Also die Schatten, nicht nur einfach die guten, schönen Dinge. Es wird wirklich beleuchtet, angesprochen, was ob spirituell, aber vielleicht auch in eigenem individuellen Prozess, was ich vielleicht so zeigen kann, ob es um Trigger geht, was steckt vielleicht dahinter, aber es geht wirklich auch darum, die Schattenseiten zu betrachten. Und sonst habe ich meinen YouTube-Kanal, dort beleuchte ich auch gerne die Schattenseiten. Also das heißt, wenn es gewisse Themen hat, ja, schaue ich mir halt an. Ich meine, wir können jetzt ein Thema nehmen, Schamanismus, nur als Beispiel, wenn es um Schamanisches geht, spreche ich gerne halt die Schattenseiten an. Also was hat das für Hintergründe aufgrund meinen Erfahrungen, dass das auch nicht nur Gold ist, was glänzt, alles was Spiritualität ist oder schamanisch oder energetisch, dass das automatisch nur gut und wohlwollend ist, sondern dass es halt wirklich diese beiden Seiten überall hat. Und meine Empfehlung ist jeweils, forsche genau. Und das heißt, erforsche beide Seiten und entscheide dich dann.
Ja, da bist du natürlich bei mir genau an der richtigen Stelle. Ne? Mit meinen Scheinheilig-Kongressen habe ich ja genau diesen Pfad auch beschritten, diese negativen Aspekte angeschaut und habe mich dann ja halt zu dem Thema Integrität durchgerungen, beziehungsweise das war so eine natürliche Entwicklung. Was hast du denn gedacht, als ich dich zum eingeladen habe für den Podcast Integrität ist meine Superpower?
Ja, ich habe mich natürlich riesig gefreut, weil ich ja schon länger auch über ähnliche Themen berichte oder auch wie diese Floskeln, so wie du es machst mit diesen Sätzen. Das hat sich dann für mich halt einfach perfekt stimmig angefühlt, dass auch ja, mich mit dir auszutauschen oder Teil des Kongresses auch sein, also gewesen zu sein, hat mich sehr gefreut, weil es auch das verkörpert, was ich verkörper. Oder was meine Intentionen sind, was ich nach außen tragen will, von dem her, ja.
Was bedeutet denn Integrität für dich?
Ja, Integrität bedeutet für mich eigentlich, egal was man tut, das muss nicht mal spirituell oder sonst was sein, dass man eigentlich, nicht eigentlich, kann man streichen das Wort, dass man, dass jeder sich selbst reflektiert. Predige ich und lebe es selbst nicht oder verkörpere ich das, was ich predige? So quasi auch sich selbst annehmen, sich selbst beobachten und von diesem Punkt her dann vielleicht die Ratschläge geben oder dieses zum jetzt von dieser Perspektive her betrachtet. Oder so für mich jetzt nur als kleines Beispiel, wenn ich Dinge erzähle oder sage, dann erzähle ich manchmal wirklich von Dingen, die ich weiß, aufgrund meiner Erfahrungen. Dann sage ich aufgrund meiner Erfahrungen, kann ich es als erfahrenes Wissen abtun. Aber ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich etwas erzähle, was ich irgendwo gehört habe oder mir jemand gesagt hat, dann sage ich das jeweils. Also würde ich jetzt mit jemand anderem sprechen und es wäre etwas, ein Konzept oder eine Erkenntnis, das du, Hajo, mir erzählt hättest, dann würde ich das nicht weitergeben als meins. Das ist so für mich so etwas, dann würde ich sagen, Hajo hat mir gesagt oder Hajo hat das so erwähnt. Und das, also das ist zum Beispiel etwas in mir, das ist wie natürlich.
Ja, das finde ich total gut, weil erstens mal gibt es genug Leute im spirituellen Bereich, die sich mit fremden Federn schmücken, also mit Erkenntnissen, die sie nicht tatsächlich selber gewonnen haben, sondern die sie eben irgendwo anders gehört oder in einem Buch gelesen haben. Und du hast natürlich vollkommen recht, Integrität ist also wirklich, wenn ich das auch kennzeichne, also wenn ich das zeige, was aus mir heraus will, was auch in mir drin ist, wenn ich mich mit meiner Ganzheit beschäftige und mich nicht mit fremden Federn schmücke, das habe ich dann nämlich gar nicht nötig, ja. Dass ich einfach so tue, als wenn ich irgendwo schon spirituell angekommen wäre, wo ich noch gar nicht stehe. Das ist leider sehr beliebt. Man nennt das auch Bullshitting, ja, also dass man heutzutage auch meint, man müsse zu jedem und zu allem etwas zu sagen haben. Und da finde ich, braucht es schon einiges an Mut und an Standing, dass man auch mal sagt, und das tue ich manchmal auch, wenn ich wirklich keine Ahnung habe. Ich habe einfach keine Ahnung, weiß ich nichts so. Ja, ist jetzt nicht meine Expertise. Wir hatten es ja eben auch im Vorgespräch, wo ich sagte, das sind Themen, da habe ich keine Ahnung von.
Ja, und ich würde da gerne noch hinzufügen, kurz. Also zum Beispiel auch bei meiner Arbeit als Prozessbegleiterin oder ja, oder in den Gruppen, die ich führe, ist für mich zum Beispiel ganz wichtig, ich habe schon öfters Menschen Nein gesagt, also wenn sie Termine wollten, weil ich da wirklich schaue, kann ich ihm oder ihr in dem Prozess, wo sie jetzt gerade ist, wirklich helfen oder braucht es jemand anderes? Also dann auch herauszuspüren oder wenn bei jemandem vielleicht ganz viele Themen hochkommen, zu sagen, ja, vielleicht brauchst du jemand Professionelleres in Traumaaufarbeitung oder schaut euch, dass du noch jemand hinzunimmst, was du gerade brauchst und auch herauszufinden, ist meine Arbeit für den oder die gerade dienlich? Also im Sinne von, das hatte ich zum Beispiel auch schon, wenn jemand ganz schnell wieder einen Termin wollte, habe ich auch schon Nein gesagt, weil ich gespürt habe von einer Traumastruktur her, wie hat das gemacht? Und das Integrierbarere ist dann Nein zu sagen, anstatt dass ich es trotzdem mache, einfach damit ich arbeiten kann und sie geht ihrem Fluchtmodus weiter. Also
Okay.
das ist so für mich dieses Integrität, so dieses ich, da steht ob. Wie soll ich das sagen? Das steht
Ja.
oberhalb in meiner Ethik, als das, dass ich einfach etwas mache. Als Angela sage ich jetzt mal so als Mensch, ja, ich mache das jetzt einfach, weil jemand will ja einen Termin. Gut, jetzt kann ich einfach einen Termin geben. Da steht für mich diese übergeordnete Ethik höher
Ja,
gestellt. Ja.
das ist sehr wichtig und wertvoll, finde ich auch total gut, dass du das machst, weil das manche Leute eben nicht so sehen. Ja? Also die sehen einfach nur nächste Termin, nächste Cash, also her damit. Das ist also gelebte Integrität, würde ich sagen, ja? Wenn du also nicht nur von deinen Bedürfnissen ausgehst, sondern den Bedürfnissen der anderen Menschen. Und wenn du da schon die Fähigkeit hast, dass du das erkennst, wo sie stehen oder was sie wirklich brauchen würden, was ihnen besser täte, wenn sie nämlich nochmal einen Moment warten, nochmal innehalten, das Ganze nochmal anschauen, integrieren, dann ist das sehr verantwortlich und das ist wirklich gelebte Integrität. Hut ab, Chapeau, wie man in der Schweiz sagt, gell?
Ja.
Du,
Ja,
in der Schweiz,
sagt man
deswegen.
das eigentlich nicht in Deutschland, weil ich habe das auch
Nein.
schon. Also, ist das wirklich nur etwas ein Schweizer
Ja,
Ding?
man würde es verstehen, aber es ist kein so gebräuchlicher Ausdruck wie in der Schweiz, ja. Weil man da nicht so frankophon in Deutschland ist. Ja. Ja, Wie sieht das denn in deinem Leben aus? Gibt es denn Situationen, wo du deine Integrität oder an die Grenzen deiner Integrität stößt und diese verteidigen musst? Oder wo gibt es denn da herausfordernde Sachen?
Ja, ja, das ist jetzt, ich bin jetzt gerade so in einem multidimensionalen Bewusstsein, so im Sinne von, weil die Perspektiven, die wir einnehmen können, also klar komme ich auch da manchmal an meine Grenzen, aber jetzt erfahrungsgemäß als Beispiel, ich weiß nicht, ob für jemanden dieses Beispiel einen Sinn macht, da wird es schon nur ganz doof, wenn ich vielleicht eine Nachbarin habe, die sich ständig immer wieder über uns beklagt, obwohl wir nicht einmal nichts machen. Das ist einfach so ja, und da spüre ich auch meine Integrität zum Beispiel. Als Mensch, wie ich bin, klar kann mich so etwas nerven. Also ich bin jemand, der sich natürlich auch voll nerven kann auf so Leuten. Aber ich habe da wie auch etwas in mir, das halt eben auch viel Verständnis hat für die Menschen und ihre Situationen. Jetzt nur als Beispiel, als da mal irgendetwas war. Da hatten wir auch ein Gartengerät genommen, das war halt von ihr. Und sie hatte dann wieder mal einen Grund, sich bei der Vermieterin zu beschweren. Und meine Integrität ist zum Beispiel in dem Moment, dass ich ihr dann halt doch extra eine Schokolade gekauft habe und einen Brief geschrieben habe, aber nicht wegen People-Pleasing, sondern einfach nur im Fall des Gerätes, das wir einfach genommen haben, das dann so quasi, oh, tut uns leid, wir wussten nicht, dass das deins war. Und so zu dem Punkt ist es für mich auch, dass ich dann wie meine Fehler eingestehen kann, aber gleichzeitig ist das andere auch nicht okay. Also da können wir auch dann der Vermieterin ganz klar sagen, also es ist so eine Gleichzeitigkeit. Bei anderen Themen sagen wir ganz klar, das geht überhaupt gar nicht, was sie sagt, aber falls ich einen Fehler gemacht habe, dann kann ich auch dazu stehen. Mein Partner ist dann vielleicht immer noch wütend auf die und sagt, ist doch scheißegal, und ich bin dann so, nein, okay, das stehe ich für das ein, was unser Fehler war. So.
Ja, das ist auch Integrität auf jeden Fall. Mir ist jetzt gerade so eingefallen, ich meine, du siehst ja jetzt nicht so aus wie die klassisch typische Schweizerin. Du bist aber wahrscheinlich in der Schweiz aufgewachsen. Weit kenne ich deine Geschichte gar nicht. Aber hast du deswegen schon mal Schwierigkeiten gehabt, dass du eben nicht dem klassischen Schweizer Bild einer Frau entsprichst?
Also ich bin ursprünglich aus Sri Lanka. Ich wurde in die Schweiz adoptiert. Das war da auch mal Thema in der Schweizer Medien oder mit UN, was da schiefgelaufen ist, so quasi à la Babyhandel, was da geschehen ist. Ich bin dann in der Schweiz in einem kleinen Dorf gelandet, also wirklich Minidorf. Mein Adoptivvater ist auch so typisch Schweizer, Schweizer Bauer. Ich bin auch ins Trachtentanzen als Kind in die Schweiz. Und zum einen hatten wir also ich habe eigentlich ein Leben lang, habe ich eigentlich mehr oder weniger gedacht, so, nein, ich erlebe das gar nicht so, so dieser Gegen, ich nenne es jetzt mal Gegenwind, oder? Aber im Nachhinein mit dem Bewusstsein, wo ich jetzt habe und reflektiere, hatte ich schon Dinge, wo ich das erlebt habe. Also als wir umgezogen sind, da war ich 11, als ich in eine neue Schulklasse kam, und dann hat der Lehrer da alle Namen aufgesagt, und ich habe ja auch meinen Namen, also ich habe einen Schweizer Nachnamen, aber der bleibt für mich, den gebe ich nicht nach außen, aber ein
Okay.
typisch Schweizer
Ja, man sagt.
Nachname. Und dann war halt auch so dieses, dann wurde mein Name vorgelesen, dann meine Adresse, und dann kam sofort vom Lehrer, was, du wohnst dort? So quasi, ah, du bist doch eine Dunkelhäutige, eine Ausländerin, es kann doch nicht sein, dass du an diesem guten Wohnort lebst, weil wir haben
Okay.
schon in einem der besten Viertel gewohnt von diesem Städtchen. Und da habe ich das so das erste Mal gemerkt, so irgendwie, okay, etwas ist anders mit mir, aber es war aber so richtig boshaft, feindselig, also so Beschimpfung, so, das habe ich nur glaube ich, ein, zweimal, dass jemand das Wort mit M mir gesagt hat. Also das war vielleicht mal in der Sekundarschule und danach irgendwie, wo ich vielleicht so über 20 war. Und da habe ich dann schon gespürt, dass mich das schon getroffen hat. Aber jetzt nicht, ich war selbst immer sehr integriert in der Schweiz. Eben ich kenne sogar die Schweiz oder dazu mal viel besser wie viele andere Schweizer, weil mein Vater ist mit uns jedes Wochenende, ob Jungfrau Joch oder also wir hatten da immer Ausflüge in der ganzen Schweiz verteilt. Und das war eben witzig, als ich dann ein bisschen älter war und dann mit halt einem ehemaligen Partner so in diesen Clubs oder Bar unterwegs war und dann hat es so solche, die eigentlich in der Schweiz also vielleicht rechtsextrem gelten und er sagt dann, das ist übrigens meine Freundin und ist irgendwie eigentlich ein Tisch voller Rechtsextremen und dann stehe ich so da und dann haben die sich aber doch mit mir befreundet, das hatte ich öfters mal, dass die dann sagen, ja, du bist eben anders, weil wenn man mit dir spricht, spürt man dann so, weil ich kann, die meisten kann ich dann halt
Ja, einnehmen. Ja, das ist ja auch so, dass die Fremdenfeindlichkeit genau da ist, wo eigentlich weniger Ausländer sind als in den Städten, da wo man viel toleranter ist. Aber schön, hast du das Gott sei Dank so erlebt. Ich wollte das nur so als Exkurs für das Thema Integrität nehmen.
Aber es ist schon spannend, weil, also Entschuldigung, dass ich noch reinrede. Was ich aber schon erlebt habe, ist dann auch in der Lehre, wo ich gemacht habe, dass die Schulleiterin, obwohl ich einen Schnitt 5,6 oder so hatte,
Was
und
in der Schweiz sehr gut ist für die deutsche Erklärung, umgekehrt, weil bei uns ist das ja genau umgekehrt, ne? Das ist ja 1,4 in Deutschland.
Da hatte ich zum Beispiel auch, dass zum Beispiel ab 5, also hat man eine 5 plus, hätte man wechseln können in die nächste Stufe. Und mich hat man einfach nicht gelassen, obwohl ich eine 5, 6 hatte. Oder alle anderen Lehrlinge, wo ich den Beruf gemacht habe, die durften dann wechseln in die nächste Stufe. Und bei mir einfach nicht. Bei mir
Da
hieß
warst
es.
du noch Jugendliche, wie bist du damit umgegangen? Hast du das als Zurücksetzung empfunden oder?
Ja, das war dann schon für mich krass, weil ich hatte auch Lehrer in der Berufsschule, die haben mir gesagt, Angela, was machst du hier? Du machst das hier so Noten, so gute Noten und alle vom Notenschnitt kannst du ja schon längst in die nächste Stufe wechseln. Und ich habe auch gesagt, ja, sie lassen mich nicht. Also der Lehrmeister und die von der Schulung, das war auch eine größere Lebensmittelkettenfirma in der Schweiz.
Wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber was hat denn dein Vater, wie hat dein Vater dich denn da unterstützt oder nicht?
Ja, das war dann so ein bisschen das.
Oh, jetzt haben wir
Weil mein
einen.
Vater mir, mi, mich, weil mein Vater, oh, hörst du mich noch?
Jetzt wieder, ja.
Okay, da wurde mir dann sogar noch unterstellt, zusätzlich obendrauf, dass mein Vater mir geholfen hätte oder so quasi mein Vater setze mich unter Druck, deshalb hätte ich so gute Noten.
Ah,
Ich darf nicht wechseln und danach sagt ihr, also und dann heißt es noch, ich hätte nur so gute Noten, weil mein Vater mich unter Druck setzt. Also das war dann schon, das war schon krass, aber ich war schon dazu mal, also das habe ich immer noch, dass ich denke, wartet nur, ihr werdet schon noch sehen. Also so irgendwie, weil ich weiß, ich mache so quasi keinen Fehler. Es ist berechtigt, dass ich was ich tue, aber es ist schon mein Leben lang, jetzt eben mit dem Bewusstsein jetzt, dass ich schon merke, oh, ich habe ja doch versteckten passiven Rassismus öfters erlebt, anstatt dass es mir aufgefallen ist. Klar hatte ich da das Gefühl, was ist denn mit euch los? Und solche Dinge, also da hatte ich dann auch in den Berufen danach manchmal auch, dass man ja, entweder das Gefühl hat, ich könne ja nicht einen gewissen Intelligenzstandard haben. Das ist auch speziell, dass das so, das sind halt die Stereotypen. Ich will es nicht verurteilen, weil so wurde die Gesellschaft programmiert, konditioniert. Ja, und für mich war aber da auch dieses Integer-Sein eigentlich entwickeln für mich, dieses ständig weitermachen. Und ich habe auch das höhere Wirtschaftsdiplom gemacht. Und da war dann auch der Lehrer, der mir gesagt hat, ja, Angela, das wird nichts zu viel, weil ich bin dann auch nicht so oft hin in die Betriebskunde. Und dann hieß es auch mal, ja, du wirst das nicht schaffen. Und dann habe ich gedacht, was sagen die mir das noch? Und dann kommt so, ja, okay, die meine Note 5, auch wieder 5,6 oder über so, ohne dass ich da sogar jedes Mal im Unterricht teilgenommen habe. Und das kann ich im Nachhinein, ja, muss ich schon sagen, was war denn mit denen los? Das kann man doch nicht einfach irgendjemandem sagen.
Ja,
Ja.
das ist halt mit Rassismus und unterschwelligem Anderssein. Dass die Leute, wie du selber sagst, sind Stereotype, denen sie folgen. Das ist halt einfacher, wenn man im Vorfeld schon eine Meinung zu einer Sache hat, ohne sich selber damit wirklich auseinanderzusetzen. Und das ist eben genau das Problem heutzutage. Und das ist auch das, wo es halt viel Integrität braucht, dass man sich mit Situationen auseinandersetzt, dass man immer wieder reflektiert, wo stehe ich, wo bin ich. Und das tun manche Leute einfach gar nicht. Ne? Also.
Ja.
Und
Ja.
habe ich auch mal Rassismus erlebt, interessanterweise als Deutscher. Ich glaube, ich war 19, hatte damals einen Schnauz und da wurde ich auf der Straße als du Sautürke beschimpft. Das, was ja in Deutschland, wir haben ja hier
Ja.
sehr viele türkische Mitbürger, Klassiker ist. Ich habe, glaube ich, weiß, kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich war so baff, dass ich gar nichts dazu sagen konnte, weil ich ja weit entfernt davon bin, Türke zu sein. Ja, gut.
Ja.
Aber wir sprachen gerade von Selbstreflexion. Wie wichtig ist denn Selbstreflexion in Bezug auf die Integrität? Was hat das für dich für eine Bedeutung?
Also für mich jetzt zum Beispiel, ob das jetzt mit Freunden ist, in der Partnerschaft oder dann in einer beruflichen Beziehung, also jetzt so, oder mit den wunderbaren Frauen, jetzt sind es hauptsächlich Frauen, die ich begleite, ist jedes Mal, egal was ist, es ist eine Position in mir, die ich sich immer frage, was hat das auch mit mir zu tun? Also falls ich mich mal aufrege, falls mich ein Thema stresst, oder ich das Gefühl habe, jetzt will ich heraussprudeln, weil irgendetwas so aktiv ist in mir, dann nehme ich mir die Zeit für mich zu schauen, wann verhalte ich mich vielleicht auch so, will das irgendwie mir ein Hinweis geben für eine Wunde, die ich in mir trage. Und ich zeige mich selbst auch, sage ich jetzt mal, verwundet, weil mir das ganz wichtig ist, dass wir Menschen sind und nicht dieses Fehlbild von, jetzt spielt man jemand Perfektes oder man hätte dieses oder jenes gemeistert, sondern ich finde, mit der Selbstreflexion wird man ja zu sich selbst ehrlich. Und wenn ich ehrliche Menschen um mich haben will, dann muss ich nicht irgendwie spielen, dies und das hätte ich gemeistert, weil ich habe auch überhaupt kein einfaches Leben gehabt. Ich weiß, wie es ist. Sogar wahrscheinlich noch viel mehr wie die meisten, extreme Traumata durchlebt zu haben und das schon im Babyalter, im Kindesalter, als Jugendliche. Also das ist da bin ich durch sehr viele heftigen Dinge hindurch. Und für mich ist dann diese Selbstreflexion auch dann zu merken, okay, wann sind es meine Wunden, wann kann ich aber durch das, dass ich die Schatten oder Wunden in mir anerkenne, Verständnis für mein Gegenüber bekommen, zum einen, und ja, halt, wie soll ich sagen, man bekommt dadurch einen weiteren Blick.
Wie bringt dich die Situation weiter? Also du guckst, was kannst du aus der Situation herausnehmen? Und du sprachst ja am Anfang auch davon, dass du dich auch sehr mit Schatten auseinandersetzt. Das finde ich ja auch besonders wichtig, weil das Ausblenden und das Fraktionieren, sprich, also wenn man Sachen abspaltet, das ist halt ein sehr traumatischer Prozess. Und führt eben letztendlich dazu, dass man nie ganz wird. Ja? Also das heißt, wenn ich ganz werden will, und das ist ja für die meisten Leute in der spirituellen Entwicklung ein Weg oder ein Ziel, dann muss ich halt alle Teile mitnehmen. Dann muss ich eben mit den Schatten aufräumen und die mitnehmen. Und wenn du also über Selbstreflexion an solche Schatten kommst, was machst du denn dann konkret mit diesen Schattenaspekten oder die da vielleicht sind? Machst du da was mit oder wie gehst du damit um?
Ja, jetzt ist halt für mich da die Frage, ich meine, das eine ist halt durch das, dass ich sehr, wie soll ich sagen, feinfühlig bin oder auch ein bisschen so mehrsichtig, sage ich jetzt mal,
Ja.
oder im Übersinnlichen, aber nicht, weil ich das jemals wollte wie andere. Ich wollte, dass mein Weg war zum Beispiel Spiritualität, war mir egal. Ich wollte mich immer einfach nur von meinen Traumata heilen. Also ich wollte mit all dem, was ich in mir getragen habe, ja, in mir trage. Also was ich damit mache, ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt die Liebe-Licht-Fraktion, die das Gefühl hat, man müsse das sofort mit Liebe und Licht tränken. So quasi, oh, Schatten ist da, schnell, da muss man es ja wieder nicht fühlen. Ich bin zum Beispiel jemand, dass ich sage, oder innerlich, das ist zum Beispiel innerlich, dass ich spüre vielleicht, es ist ein Thema, es verletzt mich, ich bin genervt oder ich kann das Thema nicht loslassen. Dann kann es sein, dass ich mich, manchmal kann ich das, wenn ich sitze oder liege, dass ich sage, okay, ich lege mich mal hin und fühle einfach das. Was fühle ich denn gerade? Ist es genervt sein, dann fühle ich genervt sein. Ist es Widerstand, dann fühle ich den Widerstand. Ist es Wut, schaue ich, okay, bei Wut schaue ich schon noch ein bisschen mehr, wie ich damit umgehe, nicht, dass es dekonstruktiv sich dann gegen mich wendet.
Ja,
Da
was
muss man.
vielen Menschen passiert, ne? Dass sie eben die Wut gar nicht ausagieren können.
Ja,
Ja.
da muss man auch ein bisschen achtsam sein. Ja, wie, was bedeutet überhaupt die Wut annehmen? Aber ich schaue einfach, dass ich das einfach mal sein lasse. Also ohne mit. Das ist das Witzige, wenn man nichts machen will, sondern man lässt es sein, dann integriert es sich. Aber will man zum Beispiel zu viel machen, will man es ja wieder anders haben. Also das, ich sage gerne das Beispiel, wie Beispiele, ob ein kleines Baby oder ein kleiner Welpe. Und der ist traumatisiert. Und man käme jetzt und würde sagen, du musst jetzt wieder lieb sein oder einfach funktionieren. Dann ist ja auch einfach mal, dass man den einfach sein lässt.
Ja, ich denke, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die man den Zuschauern noch mal mitgeben kann. Ich glaube, ganz vielen Dingen, oder das ist ja eben auch das Problem in der spirituellen Szene, wir sprachen drüber, diese spirituelle Selbstoptimierung, dass viele Menschen meinen, sie müssten immer irgendwas an sich selber rumdoktern und sich selber verändern und selber besser werden. Ganz schön oder schön schlimm finde ich eigentlich den Satz, die beste Version meiner selbst werden. Das ist auch wieder nur so ein Selbstoptimierungsspruch. Es geht eben ganz oft nur einfach darum, zu sein mit dem, was ist. Und meine Erfahrung dazu ist, also wenn ich zum Beispiel etwas habe, dann habe ich meistens auch das Gegenteil mit dabei. Also sprich, wenn ich habe ab und zu schon mal ein bisschen Schulterweh, ne? Computerhaltung und so. Und dann merke ich, ah, dann will ich da eigentlich, dass dieser Schmerz weg ist. Ich habe den Schmerz und ich will, dass er weggeht. Also habe ich immer beide Teile dabei. Ja, ich habe den Widerstand gegen den Schmerz auch mit dabei. Das heißt, und das ist das, glaube ich, wo manche Leute vergessen, dass zu jedem Teil, den sie haben, auch ein negativer oder ein Gegenpart vorhanden ist. Und den begrüßt man und den anderen Teil will man weghaben. Und das ist auch wichtig oder meine Erkenntnis, dass man beide Teile einlädt und mit beiden Teilen ist, dass man sich beider Teile bewusst ist. Hast du das auch schon mal so festgestellt?
Mit Schmerzen ist es halt noch jemand, also wenn man noch körperliche Schmerzen hat, ist das dann auch die Frage, was für ein Schmerz, welche Ängste werden angetriggert, also ist es auch noch ein Traumatrigger, dass vielleicht eine Todesangst oder so hervorkommt, ist dann natürlich, dann ist man meistens dann vielleicht zu identifiziert nur mit dem Angstwiderstand. Aber was ich schon auch habe, ist so dieses, Es sind wie mehrere Instanzen, wie du eigentlich sagst. Es ist das eine da, das andere auch. Und gleichzeitig kann man sich noch aus der Neutralität wie ein bisschen navigieren. Aus der Neutralität dann vielleicht sagen, okay, es ist jetzt zwar vielleicht so, aber ich atme jetzt oder versuche es mal wenigstens zu machen, um zu schauen, ob sich etwas verändert. Also dann sind so wie mehrere Aspekte, finde ich, da. Ja.
Ja, und die wollen alle angenommen sein. Aber du sagtest jetzt gerade mit Atmen, also das heißt, du machst dann doch was mit den Teilen, oder?
Nein, es ist mehr, also das mit dem Atmen ist jetzt mehr gemeint, wenn vielleicht wirklich so, wie soll ich sagen, dass man kurz eine Pause macht, weil der Mind, der Verstand kann ja dann auch noch irgendwie noch mehr Angst einreden oder eine Panik oder so. Und dann vielleicht kurz, okay, ich atme, also nicht da lange, nicht Atemübungen oder so, aber einfach so, ich atme mal kurz, so, um in die Neutralität zu kommen und
Aha, ja, so
ja.
wie so ein Seufzer oder ne,
Ja.
um mal
Ja.
kurz Atem zu holen, um zu unterbrechen, die Situation zu unterbrechen und dann wieder neu reinzugehen oder das neu anzunehmen. Ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Möglichkeit. Aber ich werde ja auch oft gefragt, was würdest du denn sagen den Leuten, was müssen sie tun? Und dann komm ich ja meistens dazu, oder was sagst du denn die Leute? Was ist denn das Wichtigste, was die Leute tun müssen?
Für mich gibt es eben so, in diesem ganzen Thema gibt es so viel sowohl als auch und individuell. Es kommt darauf an, was gerade hochkommt. Also es ist zum Beispiel das Gleiche, ist zwar ein bisschen ein anderes Beispiel, aber ist jemand zum Beispiel verkopft, also extrem verkopft, sitzt nur da oder liegt nur da und ist verkopft, dann würde ich sagen, steh auf. Und beweg dich mal. Jemand, der aber schon in der Bewegung so quasi auf dem Fluchtmodus ist und vom einen zum anderen haspelt, würde ich sagen, setz dich mal hin und leg dich mal hin.
Okay.
Ja. Und ja.
Also immer situationsbezogen, ja. Das ist dann sicherlich eine gute Idee, dass man die Leute eben in Perspektivwechsel auch reinbringt.
Ja.
Ja, ich meinte das jetzt so ein bisschen anders, auch im Sinne von, was gibt es spirituell überhaupt zu tun? Ja, was würdest denn du da sagen?
Also bei mir ist das jetzt zum Beispiel so, spirituell machen wir in erster Linie nichts. Also im Sinne von irgendwo Geister dies, das oder so, sondern wirklich ganz wichtig ist, also für mich ist momentan mit dem Körper und im Hier sein, im Hier in sich sein, also mit sich arbeiten. Jetzt zum Beispiel nicht noch irgendwelche farbigen Rösschen oder Wesen mit Flügeln oder so rufen. Ich will nichts dagegen sagen für die, die das haben und brauchen und sehen und so weiter. Aber es geht ja auch darum, damit wir lernen, dass wir das in uns finden, was ob spirituell oder irdisch nach außen projiziert wird. Und dann ist für mich dann halt wirklich dieses also Lernen. Sich selbst im Körper aber sein, weil das Ding ist eben bei der Spiritualität, also das muss ich dir ja nicht sagen, aber den Zuschauern, wegen dem Flüchten. Und wenn es schon um Traumata geht, und dann hat man das ja schon gemacht, dass man sich aus dem Körper nimmt, dann ist eben, je nachdem, wenn so etwas ist, ist eben so etwas, also spirituell was zu tun, nicht heilsam. Also es heißt auch, da muss man sehr achtsam sein. Auch ob man dann meditiert und sich hinlegt, kann auch wieder ein Fluchtmodus sein. Das macht dann je nachdem, wenn man sich zum Beispiel schlafen legt, das sieht man ja auch bei Kindern, heißt es ja, wenn die irgendwie Stress haben, sind sie danach müde und wollen dann schlafen. Also nicht nur Kinder, mein Partner ist zum Beispiel auch so, wenn der Stress hat, dann will er einfach danach seine Ruhe und schlafen. Aber das kann dann eben, also ist natürlich, manchmal braucht es das natürlich auch. Aber ich hatte das zum Beispiel lange auch oder immer noch. Ich habe wie etwas in mir, das dann denkt, oh, jetzt muss ich mich schlafen legen, um so quasi runterzukommen. Aber in meinem Fall weiß ich, es ist wichtig, dass ich sonst etwas mache, aber noch da bin, weil sonst meint der Körper, dass man sich sterben legt. Und dann schüttet der wieder mehr Cortisol aus. Also vor allem, wenn man vielleicht schwerwiegende Traumata hat, dann ist es eben so, dieses Hinlegen oder Meditieren oder so etwas nicht so vorteilhaft. Dann wäre es vorteilhafter zu sagen, okay, ich spüre mich oder ich reguliere mein Nervensystem, aber ohne und das ist so die Gefahr beim Spirituellen, was dann vielleicht heißt, was jetzt da, also nichts dagegen, ich arbeite ja schon auch mit solchen Dingen, also nicht mit anderen Wesen, aber mit inneren Reisen oder also meditativ, das mache ich ja schon auch, aber es ist auch da manchmal besser, oder was ich jetzt mache, ist wirklich so, wie können wir lernen, mit unserem Körper zu arbeiten? Wir können auch meditativ sein, während wir hier sind. Oder?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir eigentlich in einer verkopften Gesellschaft sind, dass wir wieder in den Körper kommen und dass wir in dem Körper im Hier und Jetzt wirklich ankommen und nicht nur im Hier und Jetzt, aber irgendwie außerhalb vom Körper, mehr oder
Mhm.
weniger nur als geistiges Konstrukt. Ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis. Und ich glaube, das ist so zum Abschluss. Jetzt würde ich gerne noch so von dir wissen, was empfiehlst du Menschen denn, wie sie integer sein können? Oder was ist denn das Wichtigste für dich? Wie ist man integer? Wie fördert man seine Integrität?
Erlaubnis ist so ein Wort, das mir kommt. Also sich wie auch erlauben dürfen, es mal nicht hinzubekommen oder es mal scheiße finden zu dürfen oder Nein sagen zu dürfen. Einfach auch so eine Erlaubnis, also für diejenigen, die jetzt Mühe haben mit Wut und solchen Dingen oder mit Grenzen setzen, so wie eine Erlaubnis. Weil das merke ich mal bei meiner Forschung, also bei Forschungsarbeiten, die ich mache, komme ich oftmals an einen Punkt, das hat wie mit einer Erlaubnis zu tun. Gewisse können es nicht, weil vielleicht von der Kindheit her das so programmiert ist, dass ihr keine erlaubt, man darf das ja nicht. Und dann ist so für mich so ein Punkt, ist wirklich, erlauben wir uns. Ob es jetzt die Wut ist oder die Verletzlichkeit, nach der Wut kommt sowieso die Verletzlichkeit, aber so dieses einfach mal erlauben oder sich auch erlauben dürfen, nicht alles so gut zu können und nicht so selbstoptimiert sein zu müssen. Sich erlauben, perfekt zu sein in seiner eigenen Unperfektion. So dieses, ich muss jetzt nicht anders sein müssen, damit ich dann besser bin, sondern sich erlauben, sich eigentlich nicht nur annehmen, sondern eigentlich lieben, genau mit dem, wie man ist, genau mit in erster Linie mit allen Ängsten, mit allen Zweifeln, mit aber natürlich auch den Potenzialen und was man gut kann. Ja, und dann ganz klar ist auch schon, ich meine, das mit der Selbstreflexion ist ja auch nicht so einfach. Oder die Schattenarbeit. Ich meine, ich habe das vor einigen Jahren, habe ich das auch nicht verstanden. Wie ist denn das echt gemeint? Und dann natürlich schon auch, also ich lasse mich ja auch unterstützen. Also ich habe meine Prozesse, weil ich sehe ja auch nicht in alles hinein, ist schon sich für gewisse Prozesse Unterstützung zu holen. Aber es ist jetzt nicht in erster Linie, was ich sagen muss, das müsste man haben. Aber also ich mag das für, lass mich selbst begleiten, aber ich habe auch sehr viele schwerwiegende Themen. Man kann vieles, vieles miteinander machen. Man kann das ja auch vielleicht, falls man es hinbekommt, in der Partnerschaft oder in guten Freundschaften, wenn es dann nicht ausartet. Aber da muss man dann schauen, dass das nicht so ein Täter, Opfer, Helfer,
Also
wie.
eine therapeutische Beziehung.
Ja,
Ja.
genau. Und ja.
Ja, aber ich finde es schön, so mit dem sich erlauben, integer zu sein, sich erlauben, einfach so sein zu sein, wie man ist. Das nimmt einem, glaube ich, eine ganze Menge Stress weg. Und ich glaube, Stress haben wir alle jede Menge genug mit dem täglichen Leben. Und dann müssen wir uns in der Spiritualität nicht auch noch Stress machen oder in der persönlichen Entwicklung nicht auch noch Stress machen. Weil
Ja.
letztendlich ist es ja wieder nur, geht es wieder darauf zurück, dass wir glauben, nicht gut genug zu sein und immer besser sein zu müssen oder anders sein zu müssen, damit wir gut sind. Und das ist es ja nicht. Wir sind ja so, wie wir sind, gut. Punkt. Da muss nichts mehr gemacht werden. Ja, liebe Angela, ich danke dir für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht und
Ja.
viele unterschiedliche Aspekte auch gestreift. Und ich hoffe, es den Zuschauerinnen und Zuschauern hat es auch was gebracht. Und dann danke ich dir und bis bald. Alles Gute.
Ja, ich danke dir und tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert, hinter die Kulissen des scheinbar Selbstverständlichen zu blicken. Es gibt noch so viele Bereiche, die wir zusammen erkunden werden. Bleib neugierig, kritisch und vor allem offen für die ungeschminkte Wahrheit. Danke, dass du dabei warst und denk daran. Gemeinsam können wir echte Veränderungen anstoßen. Mehr Informationen zum Podcast, zum nächsten Kongress und zur Community findest du unter integer-sein.de.